Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Mit dabei ist auch wieder Christoph. Hallo Christoph.
Hallo Birgit.
Wir unterhalten uns heute über Versicherungen bzw. Kosten von Versicherungen, um es noch genauer zu sagen, Effektivkosten von Versicherungen. Das heißt, wir klären erstmal, was sind überhaupt Effektivkosten, wie wirken die sich auf den Vertrag aus, wie kommen sie zustande, was kann man sich aus der Zahl mitnehmen und was ist vielleicht neben Effektivkosten sonst noch wichtig bei Versicherungsverträgen. Genau, dann erzähl doch mal, was sind Effektivkosten?
Ja, es gibt jetzt seit einigen Jahren, bald 10 Jahre, ich glaube seit 2015, müssen Versicherer so ein bisschen transparenter sein und dürfen jetzt ja die Kosten noch auf eine andere Art und Weise ausweisen. Früher hat man, wenn man überhaupt was gesehen hat, so eine Auflistung von Kosten gesehen, Abschluss- und Vertriebskosten und so weiter und so fort, Verwaltungskosten, was da nicht so alles in solchen Verträgen drin ist. Und seit ein paar Jahren gibt es die Vorgabe, dass Versicherer im Produktinformationsblatt oder häufig heißt es auch Basisinformationsblatt die Effektivkosten eines Vertrages ausweisen müssen. Also wir reden hier vor allem von Rentenverträgen, sei es eine private Rentenversicherung, sei es eine Basisrente, sei es eine Riester-Rente. Und dort gibt es ein Basisinformationsblatt und ein Basisinformationsblatt oder manchmal findet man es auch im Fließtext, da sind die Versicherer relativ kreativ, weisen die Effektivkostenquote mittlerweile aus. Und die Effektivkostenquote sagt quasi, wie stark der Ertrag des Vertrages unter den Kosten leidet. Bildlich gesprochen, wenn ich eine Effektivkostenquote von 1% in so einem Vertrag drin habe, dann sinkt mein Ertrag durch die Kosten um 1%. Das heißt, wenn ich vorher 5% habe, sinkt bei einer Effektivkostenquote von 1% durch die Kostenbelastung des Vertrages mein Ertrag auf 4%, also von 5 auf 4% durch die Kostenbelastung. Und dann weiß ich quasi, wie sich die Vertragskosten auf meinen Ertrag auswirken. So, dann sehe ich nicht nur, der Versicherer hat 1.000 Euro Abschlusskosten inkludiert und 200 Euro im Jahr Verwaltungskosten, sondern ich kann halt ganz klar sehen, wie stark meine Performance über die ganze Vertragslaufzeit leidet. Das macht es auch dann so ein Stück weit vergleichbar, ne? Wenn ich dann 3, 4 verschiedene Verträge nebeneinander lege und die haben alle verschiedene Effektivkosten, dann kann es schon sein, dass der günstigste Vertrag, zumindest was die Kosten angeht, attraktiver ist als die anderen, wobei das ja nicht das einzige Auswahlkriterium für so einen Vertrag sein sollte. Genau.
Genau, das heißt, wie kommen Versicherer dann auf so eine Effektivkostenquote, auf die Zahl?
Ne, man kann sich das relativ einfach vorstellen, auch wenn die Formel vielleicht ein bisschen komplizierter ist, die sie dort anwenden, aber laienhaft ausgedrückt gucke ich einfach, auf welche Ablaufleistung komme ich, wenn ich in dem Vertrag keine Kosten hätte. Also wenn meine Produkte 5% Ertrag schaffen und ich keine Kosten berechnen würde als Versicherer, dann komme ich auf irgendeine Ablaufleistung. Dann rechne ich alle meine Kosten ein, mache da ein mathematisches Modell draus und gucke, wie stark die Kosten den Ertrag meines Vertrages senken. Und dann kann ich beides miteinander vergleichen, Ertrag pro Jahr ausrechnen. Und dann habe ich eine Differenz zwischen beiden Erträgen pro Jahr und das wären dann die Effektivkosten. Also relativ simpel. Wichtig ist halt, dass man dann auch weiß, wo man das Ganze findet. Das ist meistens nicht auf Seite 1 des Angebots. Also man sollte sich dann wirklich ein VVG-konformes, also Versicherungsvertragsgesetz-konformes Angebot geben lassen. Das ist dann meistens so 100 Seiten schwer oder länger. Und irgendwo auf Seite 55 ist dann das Basisinformationsblatt versteckt. Oder eine Seite mit der Kostenübersicht. Und dort kann man dann die Kosten des Vertrages rauslesen. Häufig, also man kriegt dann schon als Verbraucher meistens diese Angebote, aber man weiß natürlich in der Regel nicht, nach was man suchen soll. Und dann verschwindet das auch schon mal im Eifer des Gefechtes. Man unterschreibt aber, dass man alles bekommen hat und eine Entscheidungsgrundlage hatte. Aber wenn man nicht weiß, dass sowas ausgewiesen ist und wo man das findet und dass man vielleicht mal, im PDF-Reader mal nach einem Stichwort suchen sollte, um dann auch die Seite tatsächlich zu finden, dann wird es halt schwierig und die Regulatorik versinkt so ein bisschen im Wust der Versicherung und verpufft so ein bisschen, weil es einfach nicht, teilweise auch nicht darauf aufmerksam gemacht wird, welcher Vermittler hat denn schon Interesse dran, dass der Kunde 1:1 sieht, was dieses Produkt, was er ihm verkauft, kostet. Könnte ja sein, dass das die Produktkaufentscheidung negativ beeinflusst.
Logisch. Also Kosten sind ja immer ein ausschlaggebender Faktor, wenn ich irgendwas kaufe.
Aber unterschreiben kann ich mir trotzdem lassen, dass der Kunde alles erhalten hat. Hat er ja meistens auch, aber wenn ich halt nicht weiß als Kunde, dass auf diesen 100 Seiten Angebot irgendwo auf Seite 55 da was Sinnvolles versteckt ist, dann ist halt ja schwierig für den Verbraucher die Zahl zu finden, zu wissen, was die auch aussagt und dann halt eine Entscheidung zu treffen.
Ja. Genau, wie kann man so eine Effektivkostenquote minimieren?
Ja, indem man einen günstigen Vertrag kauft. Klassischerweise sind Provisionstarife, haben in der Regel höhere Effektivkosten als Nettopolicen, die wir jetzt als, also wir als Versicherungsberater und Honorarfinanzanlagenberater, wir verkaufen natürlich oder wir empfehlen nur Tarif oder Verträge, wo keine Provisionen drin sind. Und die sind dann per se durch die Bank weg schon mal ein ganzes Stück günstiger. Klar, wir müssen auch ein initiales Honorar nehmen, aber schon alleine dadurch, dass die laufende Verwaltungskostenquote dadurch auch sinkt, weil die laufenden Provisionen dort nicht mit drin sind, sinkt die Effektivkostenquote in aller Regel erheblich. Hm. Wobei es auch den einen oder anderen Provisionsvertrag gibt, die durchaus Effektivkostenquoten von unter 1% haben. Also lange Rede, kurzer Sinn, um die Effektivkosten von dem Vertrag runterzukriegen, sollte ich eher auf eine Honorarberatung setzen im Altersvorsorgebereich als auf eine Provisionsvermittlung. Was ja auch andere Vorteile hat, Stichwort Unabhängigkeit der Empfehlung und so weiter und so fort. Das soll ja heute nicht Thema sein, heute geht es wirklich um die Effektivkostenquote. Und da bin ich mit Honorartarifen, wo keine Provisionen drin sind, / Nettopolisen, in der Regel deutlich besser aufgestellt als mit Provisionstarifen. Das spielt vor allem dann eine Rolle, zum Beispiel wenn ich an eine betriebliche Altersvorsorge denke, wo irgendwelche Beitragsgarantien drin sind, wo der Versicherer quasi dem Versicherungsnehmer zugestehen muss, dass am Ende mindestens die eingezahlten Beiträge zur Verfügung stehen. Und das führt ja regelmäßig dazu, dass die Versicherer relativ risikoarm anlegen, weil die ja dafür haften, dass der Vertrag keinen Verlust über die Laufzeit machen darf. Also die nehmen quasi risikoarme Anlagen und müssen erstmal so viel Zinsen mit erwirtschaften, dass quasi alle Kosten des Vertrages rausgeholt sind, damit die Beiträge erstmal wieder zur Verfügung stehen. Und umso weniger Kosten ich verursache im Vertrag direkt, desto einfacher ist es für den Versicherer, diese Beitragsgarantie darzustellen. Er muss weniger Geld in die risikoarme verzinste Anlage legen, um diese Beitragsgarantie stellen zu können. Und umso höher ist das Risikobudget, was er zur Verfügung hat, um ertragsreiche Anlagen in so einem Vertrag zu berücksichtigen. Das bedeutet gerade bei Verträgen, wo der Gesetzgeber vorschreibt oder wo ich eine Beitragsgarantie drin haben möchte aus persönlichem Empfinden, dann sollte ich dafür sorgen, dass so wenig wie möglich Kosten in dem Vertrag drin sind und ich lieber ein separates Honorar bezahle, weil dieses separate Honorar von dem Versicherer nicht mehr aufgeholt werden muss innerhalb des Vertrages. Und dadurch halt das Risikobudget steigt, das der Versicherer zur Verfügung hat und damit am Ende idealerweise der Ertrag, der langfristige Ertrag meines Vertrages. Ertrag meines Vertrages. Das sind eine sehr ähnliche Wörter, das ist mir noch nicht aufgefallen. Ja.
Genau, und wenn ich natürlich eine fondsgebundene Rentenversicherung habe, dann ja, lassen hohe Fondskosten ja auch nochmal die Effektivkostenquote steigen.
Genau, sowas wird dann auch mit berücksichtigt. Also wie sind die Anlagekosten? Und da sollte man natürlich, und das ist bei allen Versicherern der Fall, man sollte gucken, dass der Motor in den Versicherungen möglichst effizient ist. Das bedeutet, dass ich, also eine fondsgebundene Rentenversicherung zum Beispiel, die macht ja nur Sinn, wenn die Fondsanlage in der Rentenversicherung auch möglichst effizient ist. Also wenn ich das auf ein Rennauto beziehe, das kann so schön aussehen, wie es will. Wenn da nur ein 5 PS Motor drin ist, dann wird der 1000 PS Motor wahrscheinlich schneller fahren als das hübschere 5 PS Auto. So. Das heißt nicht, dass ich immer ein Auto mit 4 PS brauche, aber auf der Rennstrecke wäre es wahrscheinlich hilfreich, um das Rennen zu gewinnen. Das heißt, es kommt darauf an, dass der Motor / die Geldanlage innerhalb des Vertrages möglichst effizient ist. Ansonsten kann der Versicherungsmantel so günstig und so toll ausgestaltet sein, wie es nur geht. Es macht halt keinen Sinn. Das ist ja zum Beispiel auch was wir prüfen, wenn wir einen Versicherungsvertrag auf dem Tisch haben. Ist die Anlage darin überhaupt effizient ausgestaltbar? Wenn das nicht der Fall ist, brauche ich mir keine Versicherungskosten angucken. So einfach ist das. Wichtig ist vielleicht noch bei den Effektivkosten, dass das nicht, also die Kosten sollten nicht das einzige Kriterium sein für die Auswahl eines Rentenvertrages. Da spielt er auch mit rein, Bonität des Versicherers. Ich sollte jetzt vielleicht keinen Versicherer kaufen, gerade wenn ich zum Beispiel eine Rürup-Rente abschließe, das ist ja eine Versicherung auf Lebenszeit. Da habe ich die Ansparphase, dann habe ich Rentenphase. Und dann sollte auch zumindest jetzt an dem Ausgangspunkt, wo ich starte, eine gewisse Bonität des Versicherers gegeben sein, damit ich zumindest jetzt keine Angst haben muss, dass er in den nächsten 5 bis 10 Jahren vielleicht vom Markt verschwindet. Das wäre blöd. Also ich sollte alles dafür tun, dass ich einen bonitätsstarken Versicherer im Boot habe, der möglichst lange an meiner Seite dort auch stehen kann. Ich würde mich ja nicht für 70 Jahre an ein Unternehmen binden, wo ich jetzt schon weiß, das hat vielleicht Probleme, die nächsten 5 Jahre zu überleben. Ja. Auch wenn es keine Garantie ist, gerade bei einer Rürup-Rente, die über, keine Ahnung, 60, 70 Jahre vielleicht läuft mit Spar- und Rentenphase. Nur weil die Bonität heute gut ist, heißt es nicht, dass in 50 Jahren noch gut ist.
Ja, das, ich glaube, das ist auch sowas, was man sehr schnell unterschätzt, einfach diese Länge der Laufzeit, dass man eigentlich immer nur dieses bis zur Rente im Blick vielleicht noch hat, okay, das sind jetzt vielleicht 30 Jahre oder so, aber dass er dann ein paar Jahrzehnte noch gezahlt werden soll und am Ende kommt man wirklich auf eine Laufzeit von 60, 70 Jahren, das ist dann schon, wenn man sich das so bewusst macht, dass ein Versicherungsunternehmen dann auch so lange durchhalten muss, damit das klappt.
Ja. Bei dem Punkt gibt es natürlich auch noch andere Vertragsausgestaltungen, die wichtig sind. Was kostet eine Vertragsveränderung zum Beispiel? Kann ich flexibel Geld rausnehmen bei einer privaten Rentenversicherung oder werden mir da irgendwie Steine in den Weg gelegt? Wie flexibel ist so ein Vertrag, spielt auch mit rein? Wie schnell komme ich an mein Geld, wenn ich mal welches brauche? Ja. Und gegebenenfalls ist für den einen oder anderen Baustein, bin ich dann auch bereit, mehr Geld zu bezahlen, als wenn der Baustein nicht mit drin wäre. Das heißt, die Effektivkostenquote als alleiniges Ausfallkriterium macht keinen Sinn. Sie ist aber, also eine niedrige Kostenquote ist logischerweise Grundvoraussetzung dafür, dass sich ein Vertrag lohnen kann. Also ich kann es schon mal als ausschließendes Kriterium werten. Bedeutet, wenn die Effektivkostenquote zu hoch ist, kann ich den Vertrag, keine Ahnung, also das Angebot, wenn es mir per Papier gegeben wurde, kann ich dann zum Kaminheizen nutzen oder sowas, aber ich soll es nicht unterschreiben. Genau. So einfach ist das Ganze. Mhm. Das Schöne an den Effektivkostenquoten ist, wie gesagt, die Vergleichbarkeit dann auch von verschiedenen Angeboten, was die Kostenquoten angehen und dass ich halt auf einen Blick sehe, wie stark mein Ertrag durch die Kostenbelastung sinkt.
Genau, eine Sache, die wir noch klären müssen, ist die Frage, wie entwickeln sich die Effektivkosten, wenn ich irgendwann den Vertrag beenden würde?
Ja, also vor allem vorab beenden würde.
Ja.
Das bedeutet, die Effektivkosten sind ja immer quasi, da werden die Kosten auf die gesamte Laufzeit gerechnet des Vertrages. Und wenn ich so einen Vertrag vorzeitig abbreche, dann ist es in der Regel so, dass die tatsächliche Kostenbelastung höher ist als ursprünglich berechnet. Das heißt, wenn ich, also eine Effektivkostenquote auf 30 Jahre Laufzeit berechnet ist und daraus kommt, die Kostenbelastung ist 1% pro Jahr, das heißt, mein Ertrag wird um 1% pro Jahr gemindert durch die Kostenbelastung, kann das Ergebnis nach 10 Jahren ein völlig anderes sein. Gerade bei einem Provisionstarif, wo in den ersten 5 Jahren die komplette Abschlussprovision abgezogen wird oder in den ersten 10 Jahren, sind das natürlich die unattraktivsten Jahre überhaupt. Und wenn ich danach meinen Vertrag beende, dann ist natürlich die Effektivkostenquote nicht 1%, sondern vielleicht 2, 3 oder 4%. Wenn ich es nach dem 3. Jahr abbreche, sind es vielleicht sogar 40%.
Ja.
Also dieser Deal geht nur auf, wenn ich den Vertrag wirklich bis zum Ende der Vertragslaufzeit laufen lasse. Selbst bei Honorartarifen, wo ich keine Abschlusskosten habe im Vertrag selber, kann es sein, dass die Effektivkostenquoten negativ beeinflusst werden. Zum einen meine ganz persönlichen Effektivkosten, weil ich ja das Beratungshonorar bezahlt habe und sich das dann nicht so rechnet, wie wenn ich den Vertrag bis zum Ende der Laufzeit habe laufen lassen. Und zum anderen hat so ein Vertrag auch Stückkosten meistens. Das heißt, es gibt so eine Basiskosten, die immer laufen, egal wie viel Geld im Vertrag ist. Beispiel 40 Euro pro Jahr oder sowas. Und die wirken sich natürlich am Anfang, wenn der Vertragswert noch niedrig ist, prozentual höher aus, als wenn der Vertragswert höher ist. 40 Euro auf 1.000 Euro ist viel mehr als 40 Euro auf 100.000 Euro. Das heißt, je länger so ein Vertrag läuft, desto niedriger sind in der Regel die Effektivkosten, weil sich die Kosten über eine längere Laufzeit verteilen, gerade die Abschlusskosten, die initialen Kosten, aber auch die Stückkosten sich weniger stark auswirken, weil die eben prozentual abnehmen, umso höher der Vertragswert ist. Und je länger so ein Vertrag läuft, desto höher wird in der Regel der Vertragswert. Also die Laufzeit, die tatsächliche Laufzeit des Vertrages hat dann erhebliche Auswirkungen auf die Effektivkosten, die am Anfang ja nur eine theoretische Zahl sind. Genau, also das sollte ich beachten und ich sollte auch beachten, dass die Effektivkosten variieren können, je nachdem, wie viel Ertrag mein Vertrag erwirtschaftet. Das bedeutet, die Effektivkosten können für denselben Vertrag bei 5% pro Jahr eine andere sein als bei 3% pro Jahr. Weil bei 5% pro Jahr der Vertragswert am Ende höher ist, können sich zum Beispiel Stückkosten, also Fixkosten in meinem Vertrag anders auswirken auf den kompletten Vertragswert, als wenn ich niedrigeren Ertrag erwirtschafte und der Vertragswert niedriger ist. Das bedeutet auch, wenn ich verschiedene Versicherungsangebote miteinander vergleiche, sollte ich schauen, dass die Effektivkosten bei denselben Ertragsannahmen berechnet sind. Ansonsten ist schon wieder die Vergleichbarkeit schwierig. Das zeigt dann auch am Ende des Tages wieder, dass der Teufel im Detail liegt und ich mir ganz genau überlegen sollte, was ich da eigentlich miteinander vergleiche und ist es überhaupt vergleichbar, wenn ich verschiedene Versicherungsangebote dann auch nebeneinander lege. Das sind vielleicht noch Punkte, die man damit beachten kann und beachten sollte, was aber häufig eben dann auch hinten runterfällt, aber dann auch nochmal der Hinweis, dass die Effektivkostenquote ja nicht das einzige Kriterium überhaupt sind, sondern auch Flexibilität eines Vertrages zum Beispiel dort eine Rolle spielen darf oder Bonität des Versicherers etc. pp. Genau. Oder zum Beispiel Rentenfaktoren oder sowas. Hm. Rentenfaktor bestimmt ja dann, wie viel Rente ich tatsächlich ausgezahlt bekomme, wenn es irgendwann mal in die Rentenphase geht mit meinem Vertrag. Ganz relevant bei einer Rürup-Rente, wo ich ja immer verrenten muss und nicht die Wahl habe, vor der Rentenphase mein Geld rauszunehmen. Und wir hatten, glaube ich, vor kurzem erst das Thema Rentengarantiezeit. Sowas spielt natürlich auch eine Rolle. Eine Rentengarantiezeit von 15 Jahren könnte sich bei Versicherer 1 anders auf die Rentenhöhe auswirken als bei Versicherer 2. Und da sieht man schon, dass es dann doch verschiedene Kriterien gibt, die man dort nutzen kann, um so eine Versicherung auszuwählen. Und bedeutet aber auch, dass wenn ich nicht das Gefühl habe, so einen Vertrag zu durchschauen und zu verstehen, mir ganz genau überlegen sollte, ob ich so einen Vertrag abschließe.
Ja.
Was ich nicht verstehe, sollte ich vielleicht nicht unbedingt kaufen. Zumindest, wenn ich nicht muss. Ich muss jetzt nicht verstehen, wie beim Auto der Motor funktioniert, damit ich es kaufe, aber da kann ich zumindest verstehen, fühle ich mich wohl, wie sind Unfallstatistiken oder keine Ahnung was, aber bei einem Versicherer, wenn es um Geld geht, sollte ich eine Idee davon haben, tut mir das gut, was ich dort abschließe, finanziell gesehen oder nicht. Wenn ich das nicht überblicken kann, brauche ich entweder professionellen Rat oder ich sollte Abstand davon nehmen.
Genau. Dann haben wir alles dazu geklärt. Heißt, ganz wichtig, immer die Effektivkosten im Vertrag suchen, auch wenn das Dokument viele Seiten hat, ist auf jeden Fall ein Punkt, der entscheidungsrelevant ist und auch aussagekräftiger als jetzt einzelne Verwaltungskosten. Ansonsten sollte man aber nicht sich nur auf die Effektivkosten beziehen, sondern auch noch andere Kriterien mit beachten. Vielleicht machen wir darüber auch einfach mal nochmal einen Artikel, nach welchen Kriterien ich einen guten Versicherungsvertrag raussuchen sollte.
Ja.
Da, genau, gibt es ja einige Sachen, die wichtig sind für die jeweilige Situation.
Ansonsten, ja, sind wir am Ende angekommen, würde ich sagen. Wir verlinken wieder den Textbeitrag dazu in den Shownotes. Ja, schönen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wir hören uns beim nächsten Mal.
Ciao.